Gottesdienst am 2.4.2017. Diesmal mit unserem Pfarrer Uli Schieneis.
So ist es recht, auf dass mein Haus voll werde. Nicht nur wir jubeln, sondern auch der Himmel jubelt mit uns. Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der Psalmist ist so fasziniert von Gott über das, was er bereits empfangen hat und weiß, dass er noch mehr empfangen wird. Er zählt es dann im Einzelnen alles auf, was ihm da so alles zuteil geworden ist, zum Beispiel Sündenvergebung, Heilungen, ein fröhliches Herz und. Das ist der Psalm 103, so beginnt der Lob der Herrn meine Seele. Es ist wirklich vielleicht zu empfehlen, wenn wir morgens aufstehen und wir schauen da jemanden im Spiegel an, dass wir den rufen, lobe du den Herrn, wenn du uns hörst. Also, ich bin eine Empfehlung. Ich habe eine wahre Geschichte mitgebracht und am Ende steht eine tief greifende Frage. Eine Geschichte wird erzählt, und zwar davon, dass während des Vietnamkrieges ein amerikanischer Soldat drauf und dran war, auf eine Landmine zu treten, die er nicht sehen konnte. Sein Kamerad auf der anderen Seite des Schlachtfeldes, der von seinem Standort aus die drohende Katastrophe erkennen konnte, richtete sich hinter seiner Schutzbarrikade auf und rief seinem Freund die lebensrettende Warnung zu. Und in genau diesem Augenblick wurde er selbst von einem feindlichen Gewehrschuss getroffen und erlag seinen schweren Verletzungen. Einige Jahre später hatte der so gerettete Soldat bei einem Gedenkgottesdienst in den USA die Gelegenheit, die Ehefrau und den Sohn des verstorbenen Freundes kennenzulernen. Der Sohn, der erst 7 Jahre alt war, hatte seinen Vater nie gekannt. Es war offensichtlich, dass der Junge sehr, sehr traurig und betroffen war. Und so kniete der Soldat neben ihm nieder und legte dem Kind die Hand auf die Schulter. Ich möchte, dass du weißt, sagte er, dass dein Vater mir das Leben gerettet hat. Der kleine Junge schaute zu ihm auf, die Tränen liefen ihm die Wange herunter. Sir, sagte er, waren Sie es denn wert? Sir, sagte er, waren Sie es denn wert? Waren wir es wert, dass Jesus kam, uns zu retten, du und ich? Und es gibt eine wunderbare, eindeutige Antwort, nicht von uns, von Gott selbst. Ja, ja. Aus Liebe kam er zu uns, nicht weil wir uns qualifiziert hätten oder haben, sondern aus Liebe. Kann man da nicht rufen, Lohnen hat meine Seele und was in mir ist, seinen Heiligen Namen. Wir singen beide ganz gut.
Jesus. Thank you. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir sind dir so wertvoll, dass wir das oftmals gar nicht einordnen können oder es uns bewusst wird. Unser Alltag nimmt uns immer wieder so in Beschlag, dass der Aufblick zu dir gar nicht oder selten uns in den Sinn kommt. Ja, das beschämt uns. Und wir müssen es dir sagen. Bitte hilf uns. Bitte hilf uns durch deine Gegenwart. Nicht, dass wir etwas zu leisten hätten. Nein, wir sollen deine geöffneten Arme täglich sehen und erleben. Danke, danke, danke. Herr Jesus, du hast uns selbst erkauft. Deine Liebe zu uns hat dich dazu bewegt. Auch dafür danke, danke, danke. Die Lesung entnehmen wir heute aus Markus 10. Streit um die besten Plätze ist die Überschrift. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, gingen zu Jesus und sagten: Herr, wirst du uns eine Bitte erfüllen? Was wollt ihr? Fragte Jesus. Wir möchten gern in deinem Königreich die Plätze rechts und links neben dir einnehmen. Ihr wisst gar nicht, was ihr da verlangt, antwortete Jesus. Könnt ihr denn das schwere Leiden tragen, das auf mich wartet? Könnt ihr euer Leben hingeben, so wie ich es hingeben muss? Ja, das können wir, antworteten sie ohne zu zögern. Ihr werdet tatsächlich leiden und euer Leben hingeben müssen, sagte Jesus zu ihnen. Aber trotzdem kann ich nicht bestimmen, wer einmal die Plätze rechts und links neben mir einnehmen wird. Das hat bereits Gott entschieden. Als die Jünger von dem Wunsch des Johannes und Jakobus hörten, waren sie empört. Da rief Jesu alle zusammen. Ihr wisst, sagte er, wie die Machthaber der Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber gerade so darf es bei euch nicht sein. Wer in Gottes Augen groß sein will, der soll allen anderen dienen. Und wer der Erste sein will, soll sich allen anderen unterordnen. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und mit seinem Leben viele Menschen aus der Gewalt des Bösen zu befreien. Herr Jesus, auch wir sind leider nicht aus dem Holz von diesen deinen Dienen, von dieser Art zu leben. Aber wir danken dir, dass du in unser Leben gekommen bist und es durfte beginnen. Und wir können dir nur sagen, bitte mehr. Mehr von deinem Leben in uns. Lasst uns bitte antworten mit unserem Bekenntnis, mit unserem Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, abgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Die Liebe Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Jetzt haben wir so schöne Lieder gesungen draußen, es ist so schön. Wir singen vom Fest und ich habe jetzt einen recht fest schweren Predigttext zu bedenken mit euch, hineinzuschauen in die Art und Weise, wie Gott Menschen begleitet und nicht nur fröhliche Gefühle erzeugt bei denen, die mit ihm unterwegs sind. Im Kindergottesdienst habe ich früher oft gesungen, lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Was kann dem geschehen, der solchen Glauben hat? Ihr kennt es noch, der solchen Glauben kann. Glauben hat, was kann dem geschehen? Ich lese aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 22. Nach diesen Ereignissen versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf, gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne und sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ein Schaf ersehen zum Brandopfer. Und sie gingen miteinander weiter. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz, streckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Ecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte, der Herr sieht. Daher man noch heute sagt, auf dem Berge, da der Herr sieht. Der jüdische Schriftausleger und Schriftsteller Elie Wiesel schrieb zu diesem Text. Als Kind las ich diese Geschichte immer mit klopfendem Herzen. Ich spürte, wie eine unnennbare Angst mich beschlich und mich weit forttrug. Und auch für uns, glaube ich, ist diese Geschichte widerständig. So ist Gott so. Drüben in der Kirche in Buxach hingen im Chorraum zwei Bilder. Eines davon zeigte die Opferung Isaaks. Und dann kommen die Konfirmanden zum ersten Mal in die Kirche. Waren vielleicht vorher als Kind mal da und haben das Bild gar nicht so wahrgenommen. Stehen dann dort, schauen sich die Bilder an und denken sich, was ist jetzt los? Wo bin ich? Was wird mir hier gezeigt? Diese Geschichte ist voller, erzeugt Widerstand bei uns. Zumindest stellt sie uns vor die Frage, bin ich eigentlich wirklich bereit, Gott so viel Raum in meinem Leben zu geben, dass er mein Denken, Einordnen, Verstehen übersteigen kann. Mein Wissen, wer Gott ist, bin ich mir da schon wirklich sicher, dass ich alles durchschaut habe? Mein Gefühl dafür, welchen Weg Gott mit mir noch gehen wird, habe ich da wirklich alles im Blick? Kommen da noch fragliche Stellen, schwere Zeiten? Ein Ausweg aus dieser Geschichte bietet uns die Theologie. Also, wie können wir mit der Geschichte umgehen, dass sie nicht so widerständig ist und nicht so viele Fragen erzeugt? Da gibt es eine Quintessenz aus dieser Geschichte, die da heißt, Gott will keine Opfer mehr, sondern ab jetzt ist alles Gnade. Ihr braucht nicht Gott irgendwie zu beeindrucken, auch Abraham musste es nicht. Und mit dieser Geschichte ist es klar, hier der Opferkult wird beendet. Wenn wir so mit dieser Geschichte umgehen, dann meine ich, wird die Geschichte aus dem Leben herausgenommen, aus dem Leben Abrahams und auch aus unserem Leben, als ob es keine Gefühlswelt, keine Erfahrungen gäbe und als ob es Jesus Christus nicht gäbe. Denn auch die Geschichte mit Jesus geht hinauf auf einen Berg und da trägt auch jemand ein Holz auf seinen Schultern. Und es geht auch um eine Opferung, um eine Hinrichtung. Und es geht auch darum, dass ein Vaterherz bricht und sich fragt, wie sonst noch kann ich der Welt zeigen, dass es nicht um Opfer geht, sondern dass es darum geht, dass ich, der Ewige, jeden Einzelnen bis zum letzten Blutstropfen wirklich von Herzen Liebe. Also können wir doch nicht an diesem Thema vorbei, nicht an der Geschichte, nur nicht an der Tiefe vorbei. Wir können aus Ostern kein fröhliches Osterfest machen. Es geht ums Kreuz, es geht um Golgatha. Wir können auch aus der Geschichte mit Abraham keine nette Geschichte machen, die leicht zu verdauen ist. Deswegen meine ich, schauen wir uns einfach nochmal die Geschichte an. Ich weiß nicht, wie gut ihr sie kennt, wie oft ihr sie schon gelesen habt. Eigentlich könnte man sagen, ja, alles klar mit der Geschichte, aber da steckt noch so viel drin. Und weil wir immer wieder mit den biblischen Geschichten auch unterwegs sein sollten und sie gut kennen sollten, deswegen schauen wir noch einmal hin. Abraham hat es sich also von Gott rufen lassen. Schon lange vorher. Er war weggezogen aus seiner Heimat, aus seinem Vaterland, aufgebrochen, gegen allen Augenschein. Und er hatte sich ganz auf Gott verlassen, auf seine Verheißungen. Die Bibel spricht davon, dass es keinen gab, der vor oder nach ihm sich so Gott anvertraut hat wie Abraham. Ja, Abraham hatte sich von seiner Vergangenheit gelöst und jetzt in diesem Moment ist es so, dass Abraham sich auch von seiner Zukunft lösen soll, von seiner Hoffnung, von seinem Lebensglück, von seinem Herzensglück, von seinem Sohn, von der Zuversicht für sein Volk. Wie soll es weitergehen ohne den einen? Hier also die Zukunft lassen. Die Vergangenheit war ja auch schon vergangen. Da ist aber ein Widerspruch, nämlich Gott tritt mit sich selber in den Widerspruch. Er hatte ihm doch gesagt, das ist der Sohn, der wird ein Nachkomme von dir sein und mit ihm und durch ihn wirst du noch ganz, ganz viele Menschen in deinem Volk aufleben sehen. ein Widerspruch in Gottes Reden. Der Befehl jetzt, Isaak zu opfern, scheint die Verheißung Gottes zu vernichten. Noch dazu in einem Umfeld, wo man noch Menschenopfer kannte. Und Abraham hatte mit Sicherheit bis jetzt eines gelernt. Diesem einen, dem ich hier folge, er ist ganz, ganz anders als die Götter in Abraham oder in Syrien oder sonst irgendwo. Als die Götter in Ägypten oder in Syrien oder sonst irgendwo. Er ist ganz anders. Er ist zuverlässig, herausfordernd, liebevoll. Und jetzt fordert er ein Opfer, ein Menschenopfer, noch dazu meinen Sohn. Warum widerspricht eigentlich Abraham hier nicht? Er hatte einen Neffen. Und als es darum ging, dass die Stadt zerstört werden sollte, weil Sodom und Gomorra so daneben lag, da hat er mit Gott gehandelt. Er hat ihm widersprochen und gesagt, nein, das geschehe nicht. Wenn doch da nur so und so viel sind, dann könntest doch du die Hand davon lassen. Er hat mit Gott gehandelt, er hat Gott widersprochen. Warum widerspricht er hier nicht, wo es doch um seinen geliebten Sohn geht? Warum ist er hier still? Es gibt einen Film über Abraham, da ist genau diese Frage gestellt und so beantwortet, dass man ein bisschen in sein Herz hineinschauen kann, in Abrahams Herz und herausspürt und fühlt, wie sehr er den kleinen Isaak ins Herz geschlossen hat. Wie sehr er mit jeder Faser seines Herzens an ihm wirklich hängt. Und vielleicht schon zu sehr an ihm hängt und Gott ihn deswegen von ihm zurückfordert. So ist diese Frage, warum Abraham nicht widerspricht, in dem Film geklärt. In der Geschichte selber ist es vielleicht so, dass wir merken, also Abraham geht ein bisschen in den stillen Protest. Er vertraut sich auch keinem an. Er steht früh und unbemerkt auf. Er sattelt heimlich seinen Esel, Hute, nimmt noch zwei Knechte mit sich, zumindest ein Stück weit. Die Qual, das Ringen, das erleben wir nicht oder kriegen wir nicht mit. Wir können nur ahnen, mit diesem Stillen vor sich herangehen, weitergehen, mit dem stillen Protest versucht Abraham, die Geschichte offen zu lassen. Ich folge dir, aber ich bin nicht ganz mit dir einig. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und ich möchte auch nicht, dass andere das miterleben müssen, was jetzt hier passiert. Aber ich folge dir weiter. Wir beobachten Abraham weiter. In ganz fürsorglicher Liebe verteilt er nun die Lasten. Seinem Sohn legt er das Holz auf die Schultern, das gefährliche Feuer und das Messer nimmt er selber in die Hand. Dann gehen sie die letzte Strecke und nach einer Weile beginnt endlich Isaak zu reden und sagt, mein Vater, die Antwort lautet, hier bin ich. Und Isaak trägt seine Gedanken vor. Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? War er 4 Jahre, war er 5, war er 8 Jahre? Er hat nachgedacht, mitgeschaut, mitbeobachtet, was hier vor sich geht und die wesentliche Frage gestellt, wo eigentlich ist jetzt der Grund, warum wir hier unterwegs sind? Schonend und ausweichend antwortet Abraham, Gott wird für ein Brandopfer sorgen. Als die beiden dann dort an der Stelle angekommen sind, wird gar nicht mehr geredet, sondern nur noch mit schrecklicher Genauigkeit gehandelt. Abraham macht und tut, er baut seinen Altar, er legt das Holz darauf, er bindet seinen Sohn, legt ihn dorthin oben aufs Holz. Dann greift er nach dem Messer, erhebt den Arm und Gott lässt es nicht so weit kommen. Ein Bote ist zur Stelle und ruft Abraham, Abraham. Und wieder hören wir dieses Wort, das uns vielleicht oder hoffentlich zu Herzen geht. Hier bin ich, was auch immer geschieht. Ja, ich bin hier, was du zu mir sagst. Hier bin ich. Hier bin ich. Ich verstehe dich nicht. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber ich höre dich wohl und ich antworte dir. Ich wende mich nicht ab. Ich gehe nicht meine Gedanken. Ich gehe nicht nach meinen Gedanken. Ich gehe nicht einfach meinen Weg, sondern ich sage, ja, ich verstehe es nicht, aber ich bin hier. Jetzt hört er wieder eine Stimme, hört den Engel. Und diesmal ruft der Engel, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines eigenen Sohnes nicht verschont, um Gottes Reden willen. Abraham schaut hoch, die Erlösung, ein Widder. Er nimmt diesen, der ihn von seiner Herzenslast erlöst, und schlachtet ihn anstelle seines geliebten Sohnes auf dem Berg Moria. Wir können diese Geschichte von der Versuchung Abrahams und der fast vollzogenen Opferung Isaaks lesen und hören. Aber wir dürfen und müssen als Christen diese Geschichte hören und weit in die Ferne blicken. Wir schauen 1900 Jahre weiter und sehen den anderen einzigen Sohn, den der Vater lieb hat. Sehen, wie er zum Ölberg geht, durch den Garten Gethsemane geht, hin zum Palast des Pilatus und dann nach Golgatha. Man legt ihm sein Holz auf, er geht und dann wird er aufs Holz gelegt und gebunden. Und dann wird er als das Lamm, das der Welt Sünde trägt, vor den Toren Jerusalems geschlachtet. Es greift kein Engel ein und niemand regelt im letzten Augenblick die Sache. Der geliebte Sohn wird vor der Hinrichtung nicht verschont. So ist die Geschichte, wie wir sie als Christen noch einmal parallel lesen, was das Neue Testament, was Jesus Christus zu dieser Geschichte hinzulegt, schauen wir hiermit an. Wenn wir uns dann aber noch einmal der Geschichte mit Abraham zuwenden, dann möchte ich eines sagen. Ich denke, es gibt schon einen großen Sinn, dass diese Geschichte uns überliefert ist. Wir könnten ja auch sagen, es reicht doch schon, wenn wir das Neue Testament haben. Aber wenn wir verstehen wollen, welche Seelenqualen in Gott selbst sind, dass es nicht ein leichtes ist, die Sünde der Welt hinwegzuwaschen, sondern dass es ein Ringen, eine Seelentortur war, dann können wir uns Abraham anschauen. Durch ihn, durch Abraham bekommen wir einen Blick ins Vaterherz Gottes. Was in Abraham im Inneren los war, deutet Gottes Seelenleben an, Gottes Seelenleben, das ja auch dir gilt. Ich zerreiß mich für dich. Ich leg alles weg, ich bring alles um deinetwillen. Ein Herz sehen wir, das liebt, das aber auch zerrissen ist vor Schmerz und Auswegslosigkeit. Wenn Gott unser Leben anschaut, dann ist da auch Schmerz. Und manchmal wahrscheinlich für Gott die Frage, wie kann es noch weitergehen? Das wirkt irgendwie trostlos und auswegslos. Wir sehen, wenn wir auf Abraham schauen, was im Inneren von Gott passiert. Wir sehen ein Herz, das liebt, das sich zerreißt, das immer das Gute hofft. Und weiter hofft auf das Gute. In der Geschichte, der hoffende Abraham Am Schluss wird hoffentlich Gott sich ein richtiges Opferschaf ausersehen. Ein Herz also, das weiter hofft. Ein Herz, das das Übelste annehmen kann und dennoch auf das Beste ausgerichtet ist. Ein Herz, das weiter ist als die Grenzen unserer Vorstellungskraft. Und das deutet uns dieser Einblick in Abrahams Seelenleben an. Zum Schluss. Am Ende kann also Abraham sagen, oh, der Herr sieht, oh, das ist gut. Yahweh Jireh auf Hebräisch, der Herr sieht. Gott hat es also im Blick. Ich muss mich also nicht auf meine Sicht der Dinge verlassen, auf meine Weitsicht, auf mein Verstehen und Beurteilen, auf meine Erfahrung, auf den Rat anderer Menschen. Gott sieht, er hat den richtigen Blick für mich. Wohl hat er mich an Stellen vorbeigeführt, die sehr bedrohlich waren. Und beinahe wäre alles vorbei gewesen, aber Gott sieht, er hat gerettet, er hat Isaak gerettet, er hat dein Leben für die Ewigkeit gerettet. Deswegen können wir sagen, ich verlasse mich ganz auf die Sicht Gottes. Er ist meine Hoffnung. Und deswegen kann ich immer, zu jeder Stunde und immer, in jeder Minute, was auch immer passiert in meinem Leben, sagen, hier bin ich. Amen. Amen.
Thank you.
Wir sollen noch einiges mitnehmen, deshalb einige Abkündigungen. Die Einlagen der vergangenen Woche betrugen insgesamt 582 Euro. Der Herr segne die Geber und die Verwendung der Gaben. Die heutige Kollekte ist für das diakonische Werk Bayern bestimmt. Die Missionsgaben sind im April für Bettina und Martin Wiche in Uganda bestimmt. Die Gottesdienste am kommenden Freitag, am 7.4. um 20 Uhr GPS-Gottesdienst in Buxach mit anziehendem Boot und Fahrer Schienerz.
Lauter, ja.
Und am Sonntag, den 9.4. um 9.30 Uhr Gottesdienst in Buxach auch mit Fahrer Schienerz. Was soll das sein? Am 24.3. wurde Frau Dadi aus Buxach im Alter von 93 Jahren in Buxach bestattet. Ist sonst noch etwas aus unserer Runde weiterzureichen, weil die Bibel selber erscheint, dann geschützt.
Manche von Ihnen haben schon einen Brief bekommen. Da habe ich schon im Briefkasten reingeschmissen, Kirchgeld für dieses Jahr. Da steht alles drin, aber ich habe jetzt noch eine Kiste mit etwa 400 Briefen und wenn mir jemand helfen möchte, zum Beispiel nach dem Gottesdienst in seiner Straße ein paar verteilen, kommt bitte zu mir, ich gebe euch einen kleinen Packen und dann haben wir zusammengelöst und außerdem sparen wir für die Gemeinde viele Portokosten. Danke.
Also Freiwillige bitte vor.
Kurze Info noch zur Dorfkirche, zur Sanierung unserer Dorfkirche in Buxach. Da kurzer Infostand, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, wir hatten ja eine Diagnose nochmal bekommen, ganz spät jetzt. Hausschwamm ist in den Männergestühl gewesen, so ich schätze mal so in der Mauer, im Holz der Bänke, so 60%. Also wenn man in die Kirche reinkommt, hinten links, das ist ein blöder Pilz, den man auch sauber entfernen muss. Da hat es jetzt einen Maßnahmenkatalog gegeben, was wir alles tun müssen oder dürfen oder müssen. Und da ist gestern schon einiges passiert. Das heißt, man hat den Putz an den Wänden abgeschlagen, und den Boden rausgenommen, den Ziegelboden und das Gestühl ist entfernt worden. Und das Gestühl kommt jetzt in eine thermische Behandlung. Also es wird nicht verfeuert, sondern es wird so auf 60 Grad aufgeheizt über mehrere Stunden, dass dieser Pilz kaputt geht und dann kommt es in die Kirche rein. Also keine Angst, es kommt zurück. Und das wird am Laufe der Woche abtransportiert. Und dann eben am nächsten Samstag um 9 Uhr würden wir Bodenarbeiten weitermachen. Wir sind noch nicht fertig, von dem her herzliche Einladung an, es gibt leichte Arbeiten und schwerere Arbeiten. Man muss Ziegelsteine reinigen vom Kalkputz, das ist relativ einfach, glaube ich, und so weiter. Also wer mitmachen möchte, mitmachen kann, ab 9 Uhr nächsten Samstag. Und da würden wir uns freuen, wenn wir so viele mögliche Helfer halt hätten. Und bitte an Uli wenden, im Pfarreramt, per E-Mail oder was auch immer, oder an mich. Und dann bekommen wir das hin. Vielen Dank und einen schönen Sonntag.
Danke.
Hallo, ich wollte noch einladen, und zwar alle Teenagers am Karfreitag ab 20:02 Uhr, also 20:02 Uhr, zur Osternacht. Die geht also bis zum Ostermorgen und es war früher mal so, dass die Osternacht immer durchgemacht worden ist und diese Tradition möchte ich wieder aufgreifen. Also es wird quasi nur von Freitag auf Samstag geschlafen und dann von Kar-Samstag bis Ostersonntag wird nicht mehr geschlafen. und herzliche Einladung dazu. Anmeldung bitte zu mir und das Ganze kostet dann auch noch 7 Euro als Unkostenbeitrag.
Gottfried, es ist alles begrenzt und nach oben alles offen.
Hauptsächlich
Teams
drauf, gell?
Es stand auf der Einladung Teams drauf, aber
wenn sich jemand das Team fühlt,
bitte.
Heavy Hunter bitte nicht.
Ja, alles klar.
Einen Beitrag. Der dreieinige Gott segne diese Gemeinde und alle ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen.
Lasst uns beten. Wir sind auf dem Weg, durch unser Leben. Schöne Zeiten und schwere Zeiten. Wir sind unterwegs in unserem Glauben, mit unserem Glauben an dich. Wir sind unterwegs miteinander als Gemeinschaft der Menschen, die sich dir anvertrauen. Wir bitten dich, dass unser Glaube nicht zerbricht, sondern wächst, stark wird, voller Zuversicht und Freude. Wir wollen deine Wege gehen, so rufen wir zu dir, Herr, erhöre uns. Ewiger, wir sind auf dem Weg. Menschen sind unterwegs. Wir haben Pläne und Wünsche. Und viele Menschen, die wir gut kennen, du kennst sie und wir beobachten manchmal, wie sie dich vergessen. Oder wie sie den Respekt vor der Würde ihrer Mitmenschen vergessen. Wir bitten dich, schenke ihnen einen neuen Geist. Wir rufen zu dir, Herr, erhöre uns. Ewiger, Menschen sind auf dem Weg, sie sind auf der Flucht. Sie fliehen vor anderen Menschen, sie suchen Heimat und Hilfe und Hoffnung. Hier in diesem Haus lebt jemand, ein Afghane, der geflohen ist und der auch nicht mehr zurück kann, den unser Staat gerne zurückschicken würde. Wir beten für ihn. Sei du bei ihm. Halte unser Herz weich für die Menschen, die auf der Flucht sind. Und hilf ihnen, dass sie in all dem dich finden als denjenigen, der ihnen zur Seite steht, liebevoll und wohlwollend. So rufen wir zu dir, Herr, erhöre uns. Ewiger, Menschen sind auf dem Weg, sie sind auf der Flucht vor sich selbst, vor ihrem Gewissen, vor ihrer Vergangenheit. Wir bitten dich, schenke ihnen Zuversicht, Hoffnung und Vergebung. Lass sie einen neuen Anfang erleben. Wir rufen zu dir, Herr, erhöre uns. So beten wir mit Jesus Christus,
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Empfangt den Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden.
Amen.
Thank you.